SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg, schönen guten Abend. Das Handwerk sucht dringend Nachwuchs. Auch in den führenden Positionen. Mindestens 100.000 Handwerksbetriebe suchen in den nächsten 5 Jahren eine Nachfolge. Mein Gast heute Abend, Nico Schreiber, hat diese Herausforderung angenommen, aber etwas anders als gewohnt. Der Gaswasserinstallateur hat mit 2 Kollegen den Betrieb seines ehemaligen Chefs übernommen und gemeinsam führen sie ihn nun als Kollektiv. Wie das funktioniert, darüber wollen wir heute Abend sprechen. Nico Schreiber, schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Warum möchten Sie nicht Chef sein?
Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Also es gibt 2 Gründe, die ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gehen. Also einmal der Grund, dass die Verantwortung, die man dann hat, also ich meine, Chefs sagen immer gern so, dass sie die große Verantwortung haben. In der Regel tragen das natürlich eigentlich die Arbeiterinnen. Trotzdem, gerade in so Handwerksbetrieben sieht es nochmal ein bisschen anders aus als jetzt in großen Betrieben. Da ist es ja tatsächlich so, dass oft die Arbeitszeiten einfach da vom Chef deutlich höher sind und auch halt so diese ganze Kopfarbeit da deutlich höher ist. Und wenn das einfach diese Last oder auch die Erreichbarkeit halt deutlich größer ist, wenn diese Last halt aber auf mehrere Schultern verteilt ist, dann halte ich das erstmal für ganz persönlich sehr sinnvoll. Das ist mal so der eine Grund. Und generell bin ich der Meinung, dass Betriebe von den Menschen eigentlich geführt werden sollten, die dort die meiste Zeit verbringen, die den Betrieb kennen.
Und das Ganze funktioniert bei Ihnen dann ganz ohne Hierarchie?
Das würde ich nicht sagen. Ich würde nicht behaupten, dass es keine Hierarchien gibt, weil es gibt dadurch, dass Menschen unterschiedlich viel wissen. Also ich kenne mich vielleicht in einem Bereich besser aus als meine beiden Kollegen und die kennen sich aber in anderen Bereichen besser aus als ich. Insofern entstehen da immer Hierarchien. Ich glaube, das ist nichts, wo man sich irgendwie drüber hinwegtäuschen braucht. Die Frage ist aber, wie diese Fähigkeits- oder Wissensunterschiede, inwiefern die formal irgendwo verankert werden. Und da ist halt unser Ansatz eigentlich schon, dass es keine Chefs gibt, aber auch keine Untertanen.
Wie das funktioniert, einen Betrieb als Kollektiv zu führen, darüber sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. Jetzt hören wir aber erstmal einen Song von Reinhard May. Ich bin Klempner von Beruf. Kennen Sie den?
Mein Kollege hat mir den öfters schon vorgesungen auf Baustelle, ja.
Einer der wenigen Songs über Ihren Beruf. Man muss ihn nicht ganz ernst nehmen, aber er ist mit Augenzwinkern ein sehr wunderschöner Song. Den hören wir jetzt.
Ich bin Klempner von Beruf, ein Dreifach hoch dem Daddys goldene Handwerksschuh. Denn auch in den größten Nöten gibt es immer was zu löten. Immer wieder gibt es Pannen an WCs und Badewannen. Ich bin Klempner von Beruf.
Klempner von Beruf ist auch mein Gast heute Abend. Nico Schreiber ist Inhaber eines Installationsbetriebs, aber kein Chef. Die Plewa Installation GmbH in Nürnberg ist ein Kollektiv. Und wie das funktioniert, das ist heute Abend unser Thema in SWR 2 Tandem. Herr Schreiber, mit 2 Kollegen, Jakob Schröder und Philipp Köchel, sind Sie gleichberechtigte Geschäftsführer. Nun machen ja 3 Chefs statt einem nicht gleich ein Kollektiv aus. Wie ist Ihr Betrieb organisiert?
Na, grundsätzlich haben wir uns ja das Ziel gesetzt, dass wir einen Betrieb machen wollen, wo wir hierarchiefrei arbeiten können und solidarisch arbeiten können und sicher. Und wir wollen eigentlich versuchen, halt quasi diese Trennung eigentlich in Kopf- und Handarbeit, die es häufig gibt. Natürlich ist es generell in Handwerksbetrieben oder gerade in kleinen Handwerksbetrieben weniger, aber sobald die ein bisschen größer werden, ist diese Aufteilung schon viel deutlicher. Und aus der heraus entstehen ja dann auch ganz häufig die Hierarchien. Also, dass die Handarbeit abgewertet, die Kopfarbeit aufgewertet wird und auch besser bezahlt wird. Genau diese Trennung wollen wir halt nicht haben. Das ist ein wichtiger Grundsatz, den wir so haben.
Aber geben Sie uns mal ein Beispiel. Also ich rufe Sie an, weil ich ein Problem mit meiner Heizung habe. In einem herkömmlichen Betrieb sagt der Chef dann zum Gesellen, hier, fahr mal hin, guck dir das an. Der ruft dann seinen Chef an und sagt, Heizung ist kaputt. Der Chef schreibt ein Angebot, ich sage, ist okay. Und der Chef bestellt, der Geselle baut ein. Wie würde es bei Ihnen laufen?
Wir haben quasi eine Bürohandynummer, die rotiert sozusagen, also wir geben das Handy alle 4 Wochen in etwa halt weiter, sodass es jetzt nie bei einer Person die ganze Zeit liegt und naja, dann kommt ein neuer Auftrag rein, dann versucht man eben im besten Fall direkt einen Termin schon mal vorab festzuhalten mit der Kundschaft und schaut dann, okay, welcher von uns dreien hat Kapazitäten und die Person fährt dann hin, schaut sich das an, schreibt dann das Angebot. Wenn es ein größeres ist, dann besprechen wir es nochmal kurz, dass man sich nochmal rückversichern kann gegenseitig. Ansonsten geht das Angebot dann so raus Und die Person ist dann auch zuständig halt für die Durchführung. Also bei vielen Baustellen fährt man natürlich nicht, oder bei den meisten fährt man natürlich nicht alleine hin. Bei den meisten muss man natürlich zu zweit oder zu dritt sein dann. Das heißt, die anderen beiden fahren mit, aber auf der Baustelle ist dann eben derjenige, der da für die Kundschaft ja auch die erreichbare Person ist. Also in dem Fall quasi der Chef in Anführungszeichen. Der ist zuständig für diese Baustelle bis zum Geldeingang letzten Endes.
Also es wird projektbezogen organisiert.
Genau. Genau. Der Vorteil ist halt auch, der Kunde oder die Kundin hat halt eine Person zur Hand, die das geplant hat, aber die es auch ausführt und so weiter.
Und einmal in der Woche treffen sich dann zu einer Teamsitzung.
Genau.
Auch das ist im Handwerk ja eher unüblich. Worüber sprechen Sie in diesen Meetings? Geht es da wirklich nur um die Aufträge oder auch um andere Befindlichkeiten?
Nö, geht auch um andere Befindlichkeiten. Beginnt auch mit einer Befindlichkeitsrunde, wo wir erstmal uns updaten, wie es uns eigentlich so geht, wie es uns persönlich geht, was gerade so ansteht im Leben. Natürlich auch in Bezug auf die Arbeit. Ich meine, die Arbeit nimmt ja leider einen recht großen Teil im Leben ein, muss man ja sagen. Genau, das ist auch der Ort, wo wir Konflikte, die entstehen oder entstehen können, klären, wo wir vielleicht auch nochmal Sachen nachbesprechen. Das ist das, was da einen sehr großen Teil einnimmt.
Aber Konflikte gibt's.
Konflikte gibt's natürlich, ja. Ist ja klar.
Was für Konflikte können das sein?
Naja, das kann sein, dass einer war gestresst auf der Baustelle, hat den anderen angepumpt, ja, und na, der fand das blöd, dann kann er das da entweder direkt ansprechen, aber wenn es einem erst später einfällt, na, dann sprechen wir es da an. Also natürlich gibt es Konflikte, das ist gar keine Frage. Wichtig ist ja nur, dass man einen Rahmen schafft, wo man Konflikte halt gut klären und lösen kann.
Mhm. Wer hat die Macht über die Finanzen?
Na, wir drei.
Alle drei?
Ja.
Das heißt
also
aber
es gibt natürlich eine Frage, also sagen wir mal so, ne, wenn das gekauft werden muss, wenn es kleinere Beträge sind, irgendwelches Werkzeug oder so Sachen, dann da hat man schon eine Freigabe auch als Einzelner, aber ansonsten halt wir drei.
Bedeutet das, wenn man so zusammenarbeitet, auch, dass man dem anderen mehr vertrauen muss als in anderen betrieblichen Konstellationen?
Ja, würde ich schon sagen. Das Vertrauen ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Ich glaube auch, dass man sich so aufeinander verlassen können muss. Das ist ja klar, wenn man dann zu dritt auch in der Kreide steht, ist was anderes, als wenn man dann alleine drin steht. Das bedeutet natürlich einerseits Entlastung, andererseits natürlich muss man sich auch mehr vertrauen und aufeinander verlassen können.
Ja. Wie kommt das bei Ihren Kunden an, dass es nicht den einen Chef gibt?
Ich würde sagen unterschiedlich. Also ich glaube, manche kriegen das gar nicht mit. Die suchen halt nach dem Installateur, schauen dann, telefonieren wahrscheinlich verschiedene Betriebe ab, nehmen dann entweder das Angebot, was ihnen am besten gefällt oder preislich am besten hinkommt oder der Installateur der sympathischste war oder was auch immer, wie die Entscheidungen da ausfallen. Das hat, glaube ich, manchmal gar nicht so viel damit zu tun, aber manchmal schon auch explizit. Also hatten wir jetzt schon einige Kunden und Kundinnen, die dann halt gesagt haben, nee, sie wollen wirklich, dass wir das machen, eben weil wir das in Form von Kollektivbetrieb machen. Also ich würde sagen, unterschiedlich. Ne? Bei manchen fällt das, wie gesagt, vielleicht gar nicht so groß auf. Die haben halt eine Ansprechperson und damit sind die dann zufrieden. Ne?
Also es ist eher so, dass es entweder nicht auffällt oder es wird positiv aufgenommen, dass es so
genau,
organisiert
also
ist.
Genau, also negative Reaktion habe ich jetzt noch nie erlebt von Seiten der Kundschaft oder so. Das Einzige, was es nach, gab ja so einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Und da halt in Social Media gab es natürlich neben irgendwie viel Respekt auch sehr viel Häme und negative Kommentarspaltenkriege halt.
Okay, was kam da?
Naja, da kamen halt so Sachen wie, was weiß ich, in 2 Jahren sind sie verstritten und löst sich das Ding auf. Dann der Vorwurf, dass wir Kommunisten sind, was kein Vorwurf ist, aber wohl von der Person so gemeint war. Also das waren so Sachen.
2 Jahre haben Sie ja noch nicht auf dem Buckel. Ein Jahr lang gibt es die Pleber-Installation.
Aber wer weiß, ob die Person noch recht haben wird.
Aber was läuft gut im Kollektiv und was ist noch verbesserungswürdig?
Naja, was gut läuft, ist, würde ich sagen, dass wir den Betrieb so gegründet haben und das Geschäft einfach, also es richtig gut läuft, die Auftragsbücher voll sind, die Stimmung wirklich, also ich, klar, also ich meine, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit, das ist natürlich Quatsch. Und gerade manchmal, wenn man irgendwelche Aufträge hat, wo man jetzt nicht so Lust drauf hat, geht man natürlich nicht so gerne hin. Aber es lag noch nie und zu keinem Zeitpunkt irgendwie an den Kollegen oder an dem Umfeld. Man hat sich halt auch, glaube ich, was geschaffen. Das fällt mir vor allem auf, wenn ich dann zum Beispiel auf Schulungen bin, wo halt gerade in einem Umfeld zum Teil schon irgendwie anderer Umgang miteinander herrscht. Also wo halt auch so Sachen wie Rassismus oder Frauenfeindlichkeit leider halt nicht nur ein Vorurteil sind, sondern das schon ziemlich stark rasiert und das halt bei uns einfach ein No-Go ist. Und das schafft natürlich einfach eine viel angenehmere Arbeitsatmosphäre, Und auch, dass es halt ein respektvollerer Umgang oder halt ein solidarischerer. Also nicht, dass man ja Ellbogen oder sowas ausfährt, auch unter Kollegen, was es ja schon gibt, sondern halt sich gegenseitig unterstützt. Das würde ich sagen, läuft auf jeden Fall sehr gut.
Sind Sie drei, die Sie gleichberechtigte Geschäftsführer Ihrer Firma sind, eigentlich auch Freunde?
Ja, also Jakob und ich leben auch zusammen. Wir sind jetzt seit, ich glaube schon 5 oder 6 Jahren auch Mitbewohner. Und Philipp kennen wir auch schon lange. Also wir sind auch befreundet, ja.
Und das ist auch so geblieben in dem Jahr, die Sie jetzt gemeinsam hin.
Das ist auch so geblieben. Also ich würde sagen, das ist schon wichtig. Deswegen sind ja gerade diese Gesprächsrunden, die wir haben, so bedeutsam. Weil ich glaube, ich verbringe mit keinem Menschen so viel Zeit wie mit Jakob, mit dem ich zusammen lebe und mit dem ich dann zusammen die Freizeit auch noch verbringe und die Arbeit. Ne? Und dass es da mal irgendwie zu Konflikten untereinander kommen kann oder mal irgendwie pumpig aufeinander ist, ist vollkommen klar. Aber das Schöne ist halt, dass man dann halt einfach darüber spricht, die Dinge klärt, im besten Fall in unserer Besprechung, aber ich meine, viele Sachen ja dann auch einfach nach Feierabend, wenn es Sachen gibt. Und danach ist es ja wieder schön, wie das halt ist, wenn man irgendwie mal einen Streit hatte und sich danach wieder versöhnt, dann ist es meistens danach ja noch schöner.
Nico Schreiber, mein Gast heute Abend, führt seit einem Jahr gemeinsam mit 2 Kollegen einen Installationsbetrieb als Kollektiv. Herr Schreiber, Jakob Schröder, der eine Ihrer beiden Kompagnons, sollte den Betrieb ja eigentlich alleine übernehmen. Das war ausgemachte Sache mit dem alten Chef. Können Sie sich noch erinnern, als er Ihnen eröffnet hat, dass er es nicht alleine machen will, sondern mit Ihnen gemeinsam?
Ja, da kann ich mich schon noch dran erinnern, ja. Es war so halb überraschend, weil es war schon immer wieder mal Thema. Wir hatten ja davor schon ja auch zusammen gearbeitet. Bin ja auch in einem alten Betrieb ausgebildet worden.
Und dann? Waren Sie von Anfang an Feuer und Flamme?
Hab mich schon sehr gefreut und war auch ein bisschen stolz drauf. Und ich war auch gerührt davon, dass er mich erstmal das gefragt hat oder mir das mit angeboten hat sozusagen. Und dann war ich natürlich auch okay, ist natürlich schon auch jetzt eine große Nummer und schon auch herausfordernd. Ich habe natürlich dann irgendwie Rücksprache nochmal auch gehalten mit anderen Freunden und Freundinnen und mit meiner Freundin und mit meiner Familie. Und die haben mich eigentlich alle bestärkt und ich fand es eigentlich eh gut. Und grundsätzlich bin ich eh der Meinung, dass so eine Verkollektivierung eigentlich immer sinnvoll ist und habe da auch bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Deswegen war dann klar, ja okay, das machen wir.
Aber was wussten Sie denn von Kollektiven, bevor Sie dann selbst eins gegründet haben, wenn Sie sagen, Sie haben gute Erfahrungen gemacht?
Naja, also ich bin ja schon länger politisch auch organisiert und bin in einem sozialistischen Kinder- und Jugendverband. Und dadurch kriegt man ja schon irgendwie mit und war auch in einem selbstverwalteten Jugendzentrum mit aktiv. Also man erfährt schon ein bisschen, was es eigentlich bedeutet, Dinge komplett selber organisieren zu müssen und auf sich allein gestellt zu sein. Ja, also so diese ganze Selbstverwaltung, sag ich mal, ist mir so aus der Jugendarbeit halt bekannt. Dann haben wir ja auch unser Haus, in dem wir jetzt leben, über das Mietshaus-Syndikat, also auch eine Form von Kollektiv, gekauft. Ja, insofern hatte ich schon so ein bisschen Vorerfahrung. Natürlich nicht auf einen Betrieb bezogen. Da haben wir uns ja dann aber auch informiert und halt erstmal recherchiert, okay, welche Modelle gibt's denn da schon? Welche Vorbilder sozusagen, an wen können wir uns orientieren?
Gab's Vorbilder?
Ja, es gab mehrere, aber das Näheste sozusagen, was wir dann gefunden haben, war das Holzkollektiv in München. Die haben wir auch besucht. Dann im Vorfeld, da eben noch vor der Gründung und so weiter. Und die haben uns halt dann einfach so ein bisschen erklärt, wie das bei ihnen so abläuft, wie die Arbeitsabläufe sind und wie die Verteilung von der Arbeit abläuft, wie deren Organisation aussieht. Und da haben wir auch ziemlich viel davon gelernt und uns ziemlich viel davon abgeschaut.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel den Kollektivvertrag. Also die haben sich, also formal sind wir eine GmbH und haben dementsprechend auch einen GmbH-Vertrag. Wir haben uns aber daneben sozusagen noch einen Kollektivvertrag aufgesetzt. Das hatte das Holzkollektiv auch. Das haben die uns auch ja sehr ans Herz gelegt, dass wir sowas machen sollen. Und das ist im Endeffekt ein Vertrag, der ja nach innen in erster Linie wirkt.
Was steht denn in diesem Kollektivvertrag? Also was war Ihnen wichtig, dort festzuhalten?
Na, da haben wir erstmal so die Säulen quasi festgehalten von dem, wie wir arbeiten wollen. Das ist einmal sicher, hierarchiefrei, solidarisch. Sicher heißt für uns, dass man den Mitarbeitenden halt einen möglichst hohen Lebensstandard ermöglichen will. Also konkret heißt es natürlich möglichst hohe Löhne, möglichst gute Absicherung durch Sozialversicherungen. Natürlich auch der Versuch, möglichst die Arbeitszeit auf 30 Stunden eben gering zu halten, also auch einen guten Freizeitausgleich zu haben. Hierarchiefrei, das habe ich ja vorher schon ein bisschen gesagt mit dem Satz, so dass wir halt versuchen, keine Chefs, keine Untertanen. Und solidarisch heißt, dass diese hohe Eigenverantwortung aber nicht heißt, dass man alleine gelassen wird, sondern dass wir halt solidarisch zusammenarbeiten, uns unter die Arme greifen. Wer irgendwo an eine Grenze stößt, dem wird dann geholfen, dass wir sie halt gemeinsam überwinden. Auch, dass wir Neues dazulernen und halt eine gute Arbeit verrichten. Und ja, was wir da auch noch festgehalten haben, ist, dass dieses solidarische Arbeiten zum Beispiel Menschenhass ausschließt. Also, dass wir zum Beispiel Sexismus oder Rassismus oder Antisemitismus und so weiter nicht tolerieren im Betrieb. Und dass wir daneben auch noch versuchen, halt mit unserem Wissen, unseren Fähigkeiten, unserer Arbeitskraft halt auch noch andere solidarische Projekte zu unterstützen, sofern es halt betriebswirtschaftlich, sag ich mal, möglich ist.
Die Firma hieß vorher Frese nach ihrem damaligen Chef. Nun heißt sie Plewa Installation, aber niemand von Ihnen heißt Plewa.
Nee.
Nee. Nach wem haben Sie die Firma benannt? Verraten Sie es.
Wir haben die Firma nach Felix Plewa benannt. Das war ein Klempner und Antifaschist und Kommunist aus Hamburg-Harburg. Der wurde von den Nationalsozialisten hingerichtet. Der hat so Flugblattaktionen gemacht gegen die Nazis. Und na, an den wollten wir erinnern, fanden das einfach gut, da quasi jemanden zu finden in der Geschichte, in dem wir auch ein Vorbild sehen und der eben auch unseren Beruf erlernt und gearbeitet hat.
Einen Betrieb als Kollektiv führen, das machen wenige Handwerker in Deutschland. Die Plewa-Installation in Nürnberg ist ein seltenes Beispiel dafür, dass es geht. Mein Gast heute Abend ist einer der Inhaber, Nico Schreiber. Sie haben sich, Herr Schreiber, selbst eine 30-Stunden-Woche in den Vertrag geschrieben. Da werden jetzt andere Handwerksmeister, die einen Betrieb führen, leise hüsteln. Selbstständig heißt ja für viele immer noch, selbst und ständig tätig zu sein. Warum wollten Sie das nicht? Warum 30 Stunden?
Also ich denke, dafür spricht alles. Ich denke, dass die 40-Stunden-Woche oder sagen wir mal der 8-Stunden-Arbeitstag, der wurde vor über 100 Jahren erstritten. Also das tut mir leid, aber der ist einfach Geschichte, wenn man sich anschaut, wie einfach auch so die technische Entwicklung, wie Maschinen entwickelt wurden seit der Zeit. Also es macht einfach keinen Sinn mehr, 40 Stunden zu arbeiten. Das kann eigentlich nicht sein. Deshalb war für uns ein klares Ziel irgendwie 30 Stunden. Weil man natürlich auch schauen muss, im Handwerk ist das natürlich auch nochmal jetzt vielleicht ein bisschen anders als in der Industrie. Also in der Industrie würde ich sagen, sind selbst 30 Stunden absurd zu viel. Bei uns ist es natürlich so, wenn man sagt 30-Stunden-Woche, wenn man eine Baustelle anfängt, nehmen wir mal einen Heizungsumbau, da kann man nicht einfach mitten bei der Hälfte abbrechen und sagen, okay, ciao und einfach alles fallen lassen. Sondern natürlich muss man schauen, dass die Heizung dann wieder rennt und es wieder warm wird.
Insofern und arbeiten Sie dann mit Arbeitszeitkonten?
Genau, richtig, ja. Also, dass wir jede Woche die 30 Stunden einhalten, das ist nicht der Fall. Ich sammle natürlich Überstunden und feiere die wieder ab. Das ist so der Modus, dass wir aber auf jeden Fall die Überstunden wieder abfeiern wollen und das auf jeden Fall der Versuch ist, da halt quasi dann durchschnittlich auf diese 30 Stunden zu kommen.
Festgelegt ist auch, dass Sie einmal im Jahr sich eine Auszeit nehmen dürfen und zwar für ein solidarisches Projekt. Sie waren als Helfer auf dem Seenotrettungsschiff CI. Was haben Sie da gemacht?
Das lag da in Rostock in der Werft und da war ich dreimal jeweils eine Woche dort und habe da mitgearbeitet. Zweimal hat meine Freundin mich auch begleitet und mitgearbeitet und da haben wir einmal so eine Löschanlage für den Motorenraum gebaut. Das andere waren für so Außenduschen und Sanitärbereich und für das Krankenhaus Sanitärbereich, da halt die Wasserversorgung quasi im Schiff verzogen und dann und verrohrt und dann da die Außenduschen.
Also Sie haben schon Ihren Job da gemacht.
Genau, also ich meine, ich habe keine Ahnung von Schiffen. Ich kann, wenn es im Hafen liegt, da zwei draufsteigen, aber da wird mir schon leicht schlecht. Das heißt, das, was anderes war da auch nicht möglich und wollte ich auch nicht. Aber dafür, also ich habe da angefragt über einen befreundeten Schreiner, der da schon gearbeitet hatte. Und dann haben die mich direkt angerufen, und weil die eben direkt auf der Suche waren nach einem Installateur. Genau, und dann sind wir da hochgefahren und haben das gemacht. Das war sehr schön. Das war auch spannend, weil man auch andere Handwerker und Handwerkerinnen kennengelernt hat, die eben ja einfach da eine ähnliche Einstellung zum Leben und auch zum Menschenleben ja offensichtlich hatten wie wir. Und das war sehr schön.
Haben Sie das unentgeltlich gemacht?
Wir haben das halt über unseren Betrieb gemacht. Also das haben wir halt gemeinsam besprochen quasi und haben gesagt, ja okay, wir wollen das unterstützen. Und haben dann quasi einfach das Material natürlich zum Einkaufspreis verrechnet, aber halt keine Arbeitszeit verrechnet. Ich musste aber keinen Urlaub nehmen dafür.
Ja. Weil das ja festgelegte Auszeit war.
Genau, weil wir gesagt haben, wir wollen das als Betrieb unterstützen. Das ist uns wichtig, dass dieses Seenotrettungsschiff fertig wird und Menschen retten kann. Das ist uns wichtig und deswegen wollen wir das unterstützen und stellen da keine Rechnung in dem Sinn, sondern stellen unsere Arbeitskraft da quasi unentgeltlich zur Verfügung. Und genau, dann hatte ich das Glück, dass ich da hochfahren durfte.
Genau.
Wie war das für Sie? Also was haben Sie für sich mitgenommen aus dieser Zeit?
Also für mich habe ich mitgenommen erstmal, dass das überhaupt nicht so sein muss, wie man häufig auf so jetzt halt Baustellen einfach feststellt, dass da einfach nur Männer sind. Auf diesem Schiff waren sehr, sehr viele Handwerkerinnen, Metallarbeiterinnen, Schweißerinnen, Bootsbauerinnen. Das fand ich erstmal richtig gut. Ja, das ist einfach ganz praktisch, so dieses Vorurteil, was es leider halt schon noch im Handwerk einfach gibt, widerlegt wurde, dass das halt für Frauen nicht geeignet sei. Und da halt auch ein Rahmen war tatsächlich, wo Frauen halt auch anerkannt wurden und nicht abgewertet wurden. Das fand ich erstmal richtig gut. Und dann natürlich einfach das Zusammenarbeiten einfach an diesem gemeinsamen Ziel. Ich muss sagen, da waren zum Teil Arbeitstage drinnen, da haben wir, glaube ich, so 11 Stunden durchgearbeitet. Man war zwar erschöpft, aber man wusste ja trotzdem, wofür man das macht, nämlich dafür jetzt so dieses Schiff fertig zu machen, damit dieses Schiff möglichst bald in See stechen kann und Menschen retten kann.
Was würden Sie gerne in Ihrer nächsten Auszeit tun? Gehen Sie wieder zurück zur CI?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil die, wenn die jetzt auf Werft liegen, dann liegen jetzt nicht mehr in Rostock, sondern halt in Spanien. Das ist halt schon deutlich schwieriger, das zu machen. Ist noch nicht klar. Es gibt Anfragen sozusagen von Initiativen an uns und wir besprechen das jetzt dann im Dezember und überlegen dann, was wir im nächsten Jahr machen wollen und wo wir halt hinfahren wollen und was wir unterstützen wollen. Also das ist ja auch eine gemeinsame Entscheidung.
Ich kenne jetzt einige selbstständige Gaswasserinstallateure, die sich jetzt alle nicht vor Arbeit retten können, um das mal vorsichtig auszudrücken. Wenn ich denen vorschlagen würde, mal eine Auszeit zu nehmen, würden die alle abwinken, weil sie keine Zeit dafür haben. Ihre Auftragsbücher sind auch voll. Wie schaffen Sie es trotzdem, sich diese Freiheit zu nehmen?
Naja, unsere Auftragsbücher sind auch voll, das stimmt. Es ist schon tatsächlich schwierig und ich meine, wir sind jetzt im ersten Jahr. Man lernt auf jeden Fall noch, würde ich sagen, gerade was das angeht. Also gerade auch so, sich nicht zu überladen, ne, sondern Baustellen irgendwie sinnvoll aufzuteilen, auch über den Kalender hinweg sozusagen nicht zu voll zu packen. Das sind Sachen, die wir auf jeden Fall gerade noch lernen und wo wir auch nach wie vor auch, glaube ich, Fehler machen und manchmal überladen. Das können wir auf jeden Fall noch besser machen. Wichtig ist halt, glaube ich, dass man dann zum Beispiel jetzt so eine Baustelle, ich sage es jetzt mal Solidaritätsbaustelle, dass man die halt da auch als gleich wichtig ansieht und dann einfach dafür einen Platz im Kalender schafft und dann ist da halt diese Baustelle. Eine Person ist klar, eine Person muss trotzdem erreichbar sein, einfach für Kundendienstsachen und für Notfälle. Also es wird nicht gehen, dass alle drei Monteure irgendwo hinfahren und dann niemand mehr in Nürnberg ist. Das geht nicht, aber das kann man ja dementsprechend organisieren.
Welche Rolle spielt in Ihrem Betrieb die Gewinnmaximierung?
Die spielt natürlich eine Rolle. Also wir haben ja das Ziel, einerseits wollen wir natürlich wachsen, wollen irgendwie auch mehr Kollektivisten und Kollektivistinnen werden. Spielt natürlich insofern auch eine Rolle, dass wir schauen wollen, dass wir Rücklagen bilden wollen, einfach für, ja gut, jetzt ist erst ein Auto kaputt gegangen. Es ist einfach gute Rücklagen zu haben für solche Fälle. Mhm. Auch insofern, dass wir natürlich die schauen wollen, dass wir unsere Löhne erhöhen. Also gerade am Beginn, wie wir angefangen haben, haben wir uns wirklich sehr gering entlohnt, sag ich mal. Das ist auf jeden Fall was man da noch angleichen muss. Oder musste. Insofern spielt es natürlich eine Rolle. Ansonsten, wir streben aber keine Gewinnausschüttungen oder sowas an. Überschüsse oder so, das bleibt erstmal im Betrieb. Das wird halt eben, wie gesagt, für Rücklagen, für den Ausbau des Betriebs, die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, also erstmal verwendet sozusagen. Es spielt zwar eine Rolle, aber ich denke, mit einer anderen Organisationsform könnte man wahrscheinlich eigentlich deutlich mehr Geld machen. Insofern ist es uns aber... Ja, wir leben nicht von Luft und Liebe, sage ich mal, aber es ist auch nicht das oberste Prinzip.
Wie viel zahlen Sie sich denn dann aus?
Also in der Betriebsgründungsphase haben wir uns auf jeden Fall unterbezahlt, würde ich sagen. Ja. Da haben wir uns nur 1.500 brutto ausgezahlt. Das war auf jeden Fall zu wenig. Das war aber ein bisschen der Vorsicht und Unsicherheit und so weiter geschuldet. Einfach, man musste erst mal gucken, wie das überhaupt läuft. Haben aber dann ziemlich schnell erhöhen können und sind jetzt aktuell bei 2.500 brutto, aber mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Und wir haben uns auch sowas im Vertrag festgehalten, dass wir auch quasi unter besonderen Bedingungen so Gewinnausschüttungen möglich sind, um zum Beispiel so diese recht gering entlohnte Arbeit in der Betriebsgründungsphase halt bei denen, die daran beteiligt waren, auszugleichen.
Reicht Ihnen das?
Also aktuell reicht mir das auf jeden Fall. Ich habe aktuell ja auch noch kein Kind oder keine Kinder. Deswegen haben wir aber auch ja so Sachen festgehalten noch, dass man zum Beispiel ein betriebliches Kindergeld nochmal zusätzlich gibt. Wie gesagt, wir sind im ersten Jahr unser Ziel ist natürlich, einen Betrieb zu haben, der möglichst hohe Löhne auszahlt und möglichst, wie gesagt, ne, sicheres Arbeiten heißt auch hohe Löhne, einfach keine Angst haben müssen um die Existenz und auch ein gutes Leben führen können. Genau, ist aber einfach ein bisschen so eine Frage, das ist ja ein Bereich im Vergleich zu den handwerklichen Sachen, wo wir quasi komplette Newbies sind und das muss man halt erstmal so ein bisschen vorsichtig sich rantasten und dann halt nach und nach erhöhen.
Handwerk braucht Nachwuchs. Fachkräfte, aber auch Führungskräfte. Mein Gast heute Abend ist Fachkraft und Führungskraft, geht dabei aber neue Wege. Gemeinsam mit zwei Kollegen führt Nico Schreiber seinen Installationsbetrieb als Kollektiv. Installateur, Herr Schreiber, war nicht Ihr erster Berufswunsch. Sie haben soziale Arbeit in Nürnberg studiert und mit dem Master abgeschlossen. Was hat Sie von dort zum Handwerk geführt?
Ja, das fragen mich oft Leute. Ich habe das studiert und habe neben dem Master dann quasi schon als Baustellenhelfer gearbeitet. Eben auch dann in einem Betrieb, wo ich später ausgebildet wurde. Und habe dabei festgestellt, dass mir die Arbeit ziemlich viel Spaß macht. Also ich komme eigentlich aus dem Bayerischen Wald und wir hatten halt so ein recht altes Haus und an dem gab es immer viel zu tun. Und ich habe vor allem mit meinem Opa da auch immer viel handwerklich halt an dem Haus gemacht und dann haben wir auch mal das Dach ausgebaut und so weiter und dann wollte ich eigentlich immer Zimmerer werden. Ich habe allerdings Höhenangst ein bisschen, deswegen ist eher ungeeignet für mich. Ist besser im Keller. Naja, ging dann zur Schule, aufs Gymnasium, habe dann Abitur gemacht. Dann war es ein bisschen, ja, ich will auf jeden Fall in eine Stadt. Und naja, alle um mich rum sind studieren gegangen und ich war, okay, dann gehe ich auch studieren, auf jeden Fall. Und wusste nicht so richtig was, weil ich auch, weil es in der Familie gab es jetzt niemanden, der schon studiert hat. Dann kannte ich halt nur Lehrer, habe ich angefangen Lehrer zu studieren. Das war mir zu schwer, ziemlich schnell und war dann auch nicht so zufrieden und habe dann auf soziale Arbeit gewechselt. Fand es eigentlich ein gutes Studium, habe da auf jeden Fall auch viel gelernt, würde ich behaupten. Habe dann aber eben, wie gesagt, später festgestellt, als ich dann als Baustellenhelfer mitgearbeitet habe, dass mir eigentlich das Handwerk nach wie vor sehr viel Spaß macht. Mhm.
Aber Sie haben ja trotzdem bis zum Ende studiert, also sogar bis zum Master.
Ja, ich habe es noch durchgezogen, auf jeden Fall.
Der Ehre wegen oder weil es für Sie auch noch ein Plan Gründe. B ist?
Ein Plan, also, naja, klar, ich meine, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt den nicht, weil damit würde ich, glaube ich, also, ich habe den ja in der Tasche. Ich sehe es allerdings gerade überhaupt nicht als ein Plan B, sondern ich bin Installateur und das will ich jetzt auch sein und mir macht das sehr viel Spaß und da sehe ich mich auch. Mhm. Klar wäre es eine Lüge, wenn ich sagen würde, okay, ich habe jetzt das Privileg nicht, dass ich da nochmal sozusagen Plan B habe. Zum Beispiel kaputter Rücken, dann habe ich vielleicht dann einen leichteren Plan B als jetzt ein Kollege. Insofern bin ich da schon privilegiert.
Aber das ist ein ungewöhnlicher Weg. Also die meisten machen es ja, ja umgekehrt. Ne? Erst einen Beruf erlernen, dann studieren.
Ja, ich war glaube ich auch ein bisschen ein komischer Vogel in der Berufsschule. Also das war schon sehr ungewöhnlich für meine meisten Kollegen in der Berufsschule.
Aber können Sie das verstehen, dass viele aus diesen Berufen, die Sie erlernt haben, auch aus den Handwerksberufen dann da raus wollen und dann doch noch ein Studium anstreben?
Ja, das kann ich schon verstehen. Also ich würde sagen, dass auch im Handwerk zum größten Teil einfach unterbezahlt ist, sehr harte Arbeit ist, körperlich einfach harte Arbeit ist. Die Bedingungen einfach nicht so gut sind. Also ich glaube, gerade so ein Thema Fachkräftemangel. Ich glaube, viele Betriebe, die da halt, jammern oder beklagen, dass es Fachkräftemangel gibt, stellen halt einfach auch keine guten Bedingungen her. Also da hört man wirklich, also auch gerade in der Berufsschule, was ich da halt so von Kollegen auch gehört habe, dass die so in ihrer Ausbildung mitmachen mussten. Naja, da wundert es mich nicht, dass sie halt im Endeffekt als eine billige Arbeitskraft gesehen wird, der eigentlich nicht viel beigebracht wird, die ganze Zeit nur Schlitze stemmt, keine Ahnung, aber halt nicht wirklich fachlich was lernt. Dann dementsprechend in der Berufsschule und auch in den Prüfungen, in der Gesellenprüfung halt große Schwierigkeiten hat. Das, glaube ich, ist ein großes Thema, dass man halt auch ein bisschen so als Depp vom Dienst irgendwie als Azubi dann gesehen wird. Das kam da auf jeden Fall vor. Ich konnte das so nicht erleben. Ich hatte halt auch, wie gesagt, das Glück irgendwie bei Hans Frese halt zu lernen. Und dann eben auch Jakob, der ja schon Meister war, dann mich auch ausgebildet hat. Das war natürlich eine glückliche Situation für mich.
Jetzt haben Sie es vorhin erwähnt, Sie arbeiten ja bei der Sozialistischen Jugend in Deutschland, bei den Falken engagieren Sie sich und arbeiten da mit jungen Menschen zusammen, haben also auch Einblick in deren Zukunftswünsche, berufliche Wege. Welchen Stellenwert hat das Handwerk bei diesen jungen Menschen?
Also ich bin auch Gruppenhelfer in der also wir haben wöchentliche Gruppenstunden von der Jugendgruppe und da ist es so, dass schon viele ins Handwerk noch gehen auch. Also einer zum Beispiel will Elektriker werden jetzt, was ich super finde. Also spielt auf jeden Fall eine Rolle, vor allem natürlich irgendwie bei den Jungs. Also nicht natürlich, eben nicht natürlich, sondern so gemacht. Also spielt schon eine Rolle, vor allem aber jetzt halt bei denen, die nicht aufs Gymnasium gehen oder so.
Wollen Sie in Ihrem Betrieb irgendwann, möglichst bald, ausbilden?
Ja, wir wollen auf jeden Fall ausbilden. Also das haben wir auf jeden Fall fest vor. Wir haben es jetzt im ersten Jahr, wollten wir das noch nicht machen, einfach weil ich glaube, wir hätten auch keine gute Ausbildung im ersten Jahr vielleicht anbieten können, weil wir ja sehr beschäftigt waren, einfach auch mit der Organisierung erstmal von dem Betrieb und so dieser, sag mal, Konstituierung sozusagen von unserem Betrieb und erstmal für uns selber ja Abläufe erstmal hinkriegen mussten. Da wäre es vielleicht auch für uns überfordernd und vielleicht für einen potenziellen oder eine potenzielle Auszubildende halt auch nicht gerecht gewesen. Aber wir haben das auf jeden Fall vor, auszubilden, ja.
Unter welchen Bedingungen werden dann die Azubis bei Ihnen arbeiten? Auch 30-Stunden-Woche? Nicht, dass Ihnen plötzlich jetzt die jungen Menschen die Tür einrennen, weil sie da so schöne Bedingungen bei Ihnen finden.
Also ich sage mal so, von der Arbeit her ja, von der Arbeitszeit her klar, weil wenn wir sagen, wir haben 30 Stunden, ein Azubi muss ja auch einen Auszubildenden immer dabei haben, nicht Auszubildenden, sondern Ausbilder dabei haben und dementsprechend sind es auch die 30 Stunden, was natürlich Berufsschule und die überbetrieblichen Kurse sind ja trotzdem deutlich länger. Insofern gibt es da schon einen Unterschied von der Zeit her. Es gibt auch so einen Unterschied zu einem Lehrling. Also wer quasi als Lehrling jetzt zu uns kommt, ist nicht sofort Kollektivist. Wir haben ja schon auch eine Zeit, wo man quasi betriebsangehörig sein muss, bis man dann auch wirklich ins Kollektiv aufgenommen wird. Das ist einfach für uns halt eine Art Sicherheitsmechanismus, wo wir auch vorher gesagt haben, so Vertrauen ist sehr wichtig. Man kann nicht einfach sagen, okay, man fängt bei uns an, macht eine Ausbildung und es hat sofort alle gleichen Rechte und Pflichten wie wir. Das wäre für beide Seiten, glaube ich, einfach überfordernd. Aber unser Ziel ist natürlich schon, wer bei uns beschäftigt ist, soll auch bei uns bleiben und soll dann auch ins Kollektiv aufgenommen werden.
An Ihrem Betrieb können sich auf jeden Fall andere Handwerker ein Beispiel nehmen. Die Plewa Installation GmbH in Nürnberg ist ein Kollektiv. Darüber gesprochen habe ich mit einem der drei Geschäftsführer, mit Nico Schreiber. Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg für Ihren Betrieb.
Ja, vielen Dank. Danke auch für das Gespräch.
Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.